Ich werde nun, das war eigentlich nur die Einleitung, ich werde nun in drei Abteilungen mit einigen exemplarischen Zitaten, ich hoffe, dass alle den Zitatenzettel da haben, abwickeln, exemplarisch abwickeln, die Behauptungen nachholen, die ich jetzt vorab gemacht habe und zum Teil auch schon als abstrakte Schlüsse vorgestellt habe. Wer es schon mal reingeschaut hat in den Zettel, wird entdeckt haben, dass sich darunter ältere Zitate älterer und jüngerer Werke befinden. Die älteren Zitate, das älteste stammt von 1971, naja, so alt ist das ja auch nicht, sind zum einen nicht überholt, sondern ihr Gehalt gehört immer noch hier und dort, in Bayern mehr als in anderen, zum Arsenal pädagogischer Ausbildung. Aber zum anderen wird sich im Folgenden zeigen, dass es diese älteren Zitate auch in neuerer Gestalt gibt. Also die Logik der drei Abteilungen, die ich jetzt im Folgenden vorstellen werde, macht sich fest an dem, was ich dieses komplementär sich ergänzende Willensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler genannt habe. Irgendwie dreht sich in diesen Zitaten, und das ist ein Großteil der gesamten Erziehungswissenschaft, so ziemlich alles um die Frage des Schülerwillens und wie er bzw. ob er vom Lehrer beeinflusst wird oder überhaupt werden kann. Irgendwie, und das wird die exemplarische Befassung mit den Zitaten zeigen, kommt der Umstand, dass Lernen ohne willentliche Zuwendung des Schülers zum Lernprozess nicht geht, der Erziehung in der Regelschule in der einen oder anderen Weise ständig als Ärgernis in die Quere, und das reflektiert sich in Erziehungswissenschaft. Jetzt geht's los. Das erste Zitat. Fangen wir mal eine kleine Vorbemerkung. Begonnen werden soll diese Beweisführung mit Auskünften, die der angehende Lehrer von der Pädagogik über die zentrale Aufgabe von Erziehung erhält. Das ist für sich schon eine bemerkenswerte Angelegenheit. Denn was muss er eigentlich mehr wissen, als dass er es mit Heranwachsenden zu tun hat, die sich in allen wichtigen Geistesdingen noch nicht auskennen, darin aber unterwiesen werden sollten und früher oder später vieles von dem vielleicht auch von sich aus lernen wollen. Die pädagogische Anthropologie, die in der einen oder anderen Weise immer noch in ihren Grundzügen gelehrt wird, gibt da allerdings eine ganz andere und besonders aparte Auskunft. Das Zitat: Der Mensch ist nicht festgelegt, das heißt nicht instinktgesichert. Er wird trotz der Tatsache, dass er auch mit biologisch verwurzelten Programmen ausgestattet ist, nicht mit dem Repertoire geboren, das sein Verhalten in jeder Beziehung steuert. Die Erziehung bildet das Äquivalent für seine wesensmäßige Unsicherheit. Jetzt kommt ein letzter Satz, den lese ich jetzt nochmal vor, den werde ich aber nachher nochmal extra ansprechen. Der Mensch bedarf der Erziehung, weil er im Gegensatz zum Tier relative Freiheit besitzt und dadurch seine Bestimmung als Mensch verfehlen kann. Das sind schon harte Urteile, mit denen der angehende Lehrer da konfrontiert wird. Dem Heranwachsenden wird in diesem Zitat das Fehlen von Eigenschaften attestiert, die bei ihm überhaupt nur deswegen als Mangel gelten, weil sich die pädagogische Anthropologie den heranwachsenden Menschen als mit genetisch festgelegtem Verhaltensrepertoire, also tiergleich ausgestattet, vorstellt und vorstellen möchte. Folglich ist festzuhalten, als erstes, dass in dieser anthropologischen Kennzeichnung der Erziehung das Willensverhältnis, von dem ich vorher gesprochen habe, zunächst einmal ganz prinzipiell unter den Tisch fällt. Erziehung, heißt es hier, braucht der Mensch als Instinktersatz, als eine Art angeborenen Willen, als solcher soll er fungieren. Auf jeden Fall wird die geistige Bildung des Menschen zu einem urteilenden Wesen, das dann seinem begründeten Willen folgt, zunächst einmal zu einem Widerspruch in der pädagogischen Anthropologie, zum Widerspruch zur wahren Natur des Menschen erklärt. Das ist die erste Bestimmung. Jetzt gehe ich mal auf den letzten Satz nochmal ein. Der Mensch bedarf der Erziehung, weil er im Gegensatz zum Tier relative Freiheit besitzt und dadurch seine Bestimmung als Mensch verfehlen kann. Es weiß der Anthropologe offenbar zugleich darum, dass der Mensch ein mit Wille und Bewusstsein ausgestattetes Wesen ist. Er besitzt, fährt das Zitat fort, relative Freiheit im Urteilen und Handeln. Und genau das, diese Feststellung der relativen Freiheit, macht aber für die pädagogische Anthropologie einen weiteren Mangel des Menschen aus. Die Feststellung der relativen Freiheit ist bei ihr also nicht das, was eigentlich diese Feststellung ist, nämlich der Widerruf ihrer ersten Bestimmung, dass der Mensch einen Instinktersatz braucht oder einen Instinkt braucht als Ersatz für seine fehlende Instinktgesichertheit. Denn wer von relativer Freiheit weiß, also davon, dass den Menschen die bewusste, willentliche Interessensformulierung und Interessensverfolgung auszeichnet, für den ist doch fehlender Instinkt alles andere als ein Mangel. Und relative Freiheit kein Mangel, sondern genau das, was den Menschen als willentliches handelndes Wesen ausmacht. Anders die pädagogische Anthropologie. Dem Menschen fehlt etwas, sagt sie, das angeborene instinktartige Repertoire zur Verhaltenssteuerung. Und er verfügt über etwas, über die relative Freiheit. Aber diese beiden natürlich erfundenen Bestimmungen gelten als Ärgernisse, gelten der pädagogischen Anthropologie als Ärgernisse und stellen deshalb oder werden deshalb als Herausforderung für die Erzieher dargestellt. Ihre Aufgabe, Erziehung, hat also als Instinktersatz zu fungieren, und darüber gerade die relative Freiheit, dieses zweite Ärgernis, zu zügeln und in feste Formen zu bannen. Erziehung gilt dieser Wissenschaft mithin nicht als ein Verfahren, das den Menschen mit Programmen ausstattet, mit instinktartigen Programmen ausstattet, die sein Verhalten, siehe Zitat, in jeder Beziehung steuert. Und nur so, wenn dieser Instinktersatz die relative Freiheit in die Zucht nimmt, dann, sagt die pädagogische Anthropologie, wäre garantiert, dass der Mensch seine Bestimmung als Mensch nicht verfehlt. Das ist eine schlimme Vorstellung von Erziehung, die den Willen nicht mit geistigem Inventar ausstatten, sondern seine Freiheit gerade eliminieren und durch instinktartig funktionierende Verhaltensweisen ersetzen will. Das ist die Vorstellung, die theoretische Vorstellung.
Darf ich mal eine Frage stellen? Wenn der Mensch seine Bestimmung als Mensch verfehlt hat, was kommt dann dabei zum Vorschein? Das ist noch nicht herausgefunden.
Was dann zum Vorschein kommt, ist ganz schlicht der Mensch, der nicht seinen Bestimmungen entspricht, und der Mensch, der nicht seinen Bestimmungen entspricht, ist der, der in der jeweiligen Gesellschaft, in der er lebt, nicht das macht, was er machen soll. Ganz schlicht. Das ist es. Mehr nicht. Der angehende Lehrer wird hier mit falschen Urteilen über das Lernen und Erziehen konfrontiert, die sich ganz in eine ideologische Botschaft auflösen. Es lasse sich, heißt sie, aus der Menschennatur ableiten, dass Willensfreiheit des Lernenden geradezu ein menschliches Verhängnis sei, wenn sie nicht per Erziehung in das Korsett des gesellschaftlich, das war die Frage von Ihnen, in das Korsett des gesellschaftlich jeweils gültigen Sollens eingepresst wird. Alles natürlich, klar, sind ja Erziehungswissenschaftler, nur zum Wohle des Menschen, dem folglich nichts Besseres, nichts Größeres widerfahren kann, als seine jeweilige Menschenbestimmung zu erreichen. Es erweist sich diese Abteilung der Erziehungswissenschaft gerade in ihren Fehlern als Legitimationswissenschaft für jedes Erziehungsprogramm, für das Lehren und Lernen in die Pflicht genommen wird. Die Frage, nochmal zu der Frage von Ihnen, die fehlende Klarheit dessen, was eigentlich Mensch ist, ist kein Zufall. In der pädagogischen Anthropologie ist folglich alles, was die Gesellschaft von dem Menschen will, in seinem Instinkt drin. Egal, ob es sich um eine demokratische Erziehung, um eine wilhelminische Erziehung, um eine faschistische Erziehung ist. Da macht sie keinen Unterschied. Menschenbestimmung ist von der pädagogischen Anthropologie, der Mensch hat sich als instinktartig als Mensch zu bewähren in der jeweiligen Gesellschaft, in der er lebt.